Wem dienen wir, ist das Thema. Und ich möchte einsteigen mit einer kurzen Story von einem Mann, Eugene Allen. Dem einen oder anderen wird er vielleicht bekannt sein. Von diesem Mann wurde auch sogar ein Film gedreht oder ein Film gemacht. Der heißt Der Butler. Vielleicht hat der ein oder andere diesen Film schon gesehen. Ein Mann, der in Amerika aufgewachsen ist, eigentlich ein Kellner, der mal in Hot Springs, in Kalifornien, in den USA aufgewachsen war. Und dann 1952 kommt er zu dieser Ehre, im Weißen Haus angestellt zu werden. Er fängt an, Geschirr zu spülen. Er fängt an, das Tafelsilber zu polieren und arbeitet sich langsam hoch als Butler. 1980 wird er sogar zum Chef-Butler im Weißen Haus. Und er dient in dieser Zeit 34 Jahre lang dient er den Präsidenten. Er dient Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, alles bekannte Präsidenten. Und er macht es am Anfang, wo er einstieg, mit einem Jahresgehalt von 2.400 US-Dollar. Damals war so der Durchschnitt 3.400 US-Dollar, das man im Jahr verdient hat. Er war bereit, es für etwas weniger sogar zu machen. Und deswegen wurde er irgendwann mal gefragt, hören Sie mal, warum machen Sie das eigentlich? Sind Sie nicht für etwas Höherem vielleicht bestimmt? Gibt es nicht einen viel besseren Job, den Sie machen können? Und er sagte, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als meinem Land und dem Präsidenten zu dienen. Es ist Ehrensache. Wem dienen wir? Das ist das Thema, womit wir uns heute auseinandersetzen wollen, beschäftigen wollen und auch die Frage stellen, was ist meine Motivation? Was ist deine Motivation? Warum dienst du? Warum tust du das, was du gerade tust? Für wen machst du das eigentlich? Und kannst du heute Morgen aus tiefster Überzeugung dazu eine ehrliche Antwort dir geben? Als Ehefrau, Ehemann, Kind, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Mitarbeiter in der Gemeinde. Im Bibeltext, den wir uns heute anschauen wollen, finden wir in Kolosser Kapitel 3, 23 bis 24 und ich lese ihn erstmal. Dort heißt es, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Bevor wir uns die einzelnen Aspekte in diesen Versen anschauen, ist es wichtig, dass wir uns anschauen, in welchem Kontext hat Paulus diesen Text hineingeschrieben. Und Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Kolossä, circa 60 nach Christus. Er selber befindet sich in dieser Zeit im Gefängnis und überhaupt in der Gesellschaft und für ihn persönlich keine rosige Zeit, in der er gerade diesen Text hier schreibt. Und es kommen auch einige Herausforderungen auch auf die Gemeinde. Sind nämlich die ersten Irrlehrer kommen auch hier in die Gemeinde hinein und es vermischt sich plötzlich der christliche Glaube mit abergläubischen und philosophischen Gedanken. Diese Gedanken sind zum Beispiel, dass sie lernen, dass kosmische Mächte das Schicksal der Welt bestimmen. Und wer ihnen huldigt und ihre Gebote erfüllt, der ist auf der sicheren Seite. Also deshalb sollte man auf Visionen achten, weil all das Höhere zu einer höheren Erkenntnis führt. Und man hat das mit christlichem Glauben angefangen zu vermischen. Paulus kommt dem entgegen und sagt ganz klar, er erinnert an die christliche Grundbotschaft, die dort heißt, Christus ist der Herr. Das finden wir in Kolosser Kapitel 1, wo er dann den Vers 16 folgendermaßen beschreibt, wo er sagt, denn in ihm, also in Christus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Paulus sagt als Grundlage, Christus steht über allem. Und er allein schenkt uns das Leben. Und wer ihm gehört, ist auf der sicheren Seite. Christen leben mit ihm. Und so finden wir, dass der Kolosserbrief genauso aufgebaut ist, zeige es nur ganz kurz, wo er im ersten Kapitel genau das aufzeigt, ein herrliches herrlich, dieses Kapitel, wo er sagt, die Herrlichkeit und die Größe des Herrn Jesus Christus. Es ist total ermutigend, diesen Brief zu lesen. Und dann kommt Kapitel 2, wo er aufzeigt, was es bedeutet, wenn wir mit Christus gestorben sind. Das alte Leben hinterlassen, wir sind für mit Christus gestorben. Aber nicht nur das, sondern kommt in Kapitel 3 die ersten Verse, wo er sagt, was es bedeutet, mit Christus auferstanden zu sein. Und dann sagt Paulus, wenn wir das begriffen haben, das hat und wird Auswirkungen in unserem alltäglichen Leben haben. Deswegen spricht er die alltäglichen Situationen in unserem Leben an, Ehe, Familie, Beruf, Beziehungen zu Dritten, wo er in Kapitel 3 das entfaltet und wo auch unser Text sich genau da befindet. Und Paulus macht das in Kapitel 3 gerade am Anfang, wo er aufzeigt, was die Grundlage dessen ist, wenn wir mit Christus unterwegs sind, was es bedeutet, mit Christus auferstanden zu sein. Und er beschreibt es in Kapitel 3, ab Vers 12. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und dann kommt Vers 14, den wir von Devin heute schon gehört haben. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Das ist die Grundlage, wenn es darum geht, für Christus unterwegs zu sein. Und deswegen sagt Paulus dann in Vers 16 und 17, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Wahrheit, Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Das ist ein roter Faden, der hier im Kolosserbrief immer durchkommt. Alles für Christus. Und diesen Gedanken setzt er nun fort, wenn er zu den Versen kommt, die wir uns gleich mal anschauen wollen. Denn wenn ich mit Christus gestorben, mit Christus auferweckt worden bin, wie ich das schon sagte, hat es Auswirkungen in unserem Lebensbereich. Ihr Lieben, wir können nicht das Leben als Christ in unserem Alltag ausklammern. Das Christsein ist nicht nur für den Sonntag für anderthalb Stunden bestimmt. Das Christsein, wenn wir Christus angenommen haben, ist es unsere Identität. Es gehört zu unserem Leben. So wie meine Hände, Ohren, Augen und zu mir gehören, gehört Christus nun zu mir und zu meinem Leben. Ich kann ihn nicht in meinem Leben und meinem Alltag ausklammern und sagen, okay, das mache ich alleine und das mache ich mit Christus. Und so beschreibt Paulus diese einzelnen Bereiche, die er nun meint, weil er genau das ansprechen will, und spricht nun an Vers 18 verschiedene Gruppen an. Und es ist interessant, jede Gruppe, die er anspricht, das werden wir gleich sehen, spricht er einen wunden Punkt an, der eine Herausforderung für jede Gruppe ist. Und er spricht es an mit diesem Blick, mit diesem Ziel, tut es für Christus. Vers 18. Er richtet sich zunächst an die Frauen und sagt, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sie es gebührt, im Herrn. Paulus zeigt nochmal auf, was Gott möchte, was Gottes Ordnung ist, dass er möchte, dass der Mann die Verantwortung in der Familie übernimmt. Und er sagt, ihr Frauen, tut es für Christus. Für Christus. Aber er bleibt nicht nur bei den Frauen, sondern er wendet sich genauso auch an die Männer. Und er sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Punkte, die uns Männer herausfordern. Unsere Frauen zu lieben. Liebe deine Frau für Christus. Dann geht er an die Kinder. Er sagt, ihr Kinder, was ist die größte Herausforderung für Kinder? Ja, den Eltern zu gehorchen. Das ist nicht so einfach, oder? Er sagt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern für Christus. Und das ist interessant, er spricht jetzt uns Väter an. Was ist für uns eine alltägliche Herausforderung als Väter? Er sagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Unsere Verantwortung als Väter, unsere Kinder im Leben zu begleiten, sie nicht zum Zorn herauszufordern, sondern sie im Leben zu begleiten, tu es für Christus. Und dann spricht er und sagt, ihr Knechte. Man könnte das übersetzen in das heutige, hier geht es um das Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer. Ihr Arbeitnehmer, könnte man auch übersetzen, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Dass unsere Einstellung auf der Arbeit so sein soll, dass wir es für Christus tun. Und deswegen kommen diese Verse, wo er dann nun abschließend sagt, und alles, was er gerade aufgezählt hat, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. So richtet sich Paulus nun an alle Lebensbereiche und wir können das genauso mit anschließen, dieses Prinzip gilt genauso auch für den Dienst in der Gemeinde. Das sehen wir auch im Neuen Testament aus dem Kontext. In 1. Petrus, Petrus erwähnt das zum Beispiel, 1. Petrus Kapitel 4, wo Petrus ja auch sagt, übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer. Und aus diesem Kontext, aus diesem Zusammenhang möchte ich mit euch diese Verse jetzt nochmal anschauen. Und der erste Punkt heißt, diene mit ganzer Hingabe. Diene mit ganzer Hingabe. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Die NGÜ beschreibt es, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Und Paulus benutzt hier ein Bild, was wir jetzt gerade davor gesehen haben, Knechtes, er spricht es über Sklaven, eigentlich das Verhältnis Sklave-Herren, nimmt er dieses Bild und zeigt auf, wie das Verhältnis eigentlich war. In der Antike gab es ja viele Sklaven und ein Sklave konnte nicht nebenher in seine eigene Tasche wirtschaften. Denn das Haus, in dem er wohnte, gehörte nicht ihm, sondern seinem Herrn. Und die Felder, auf denen er arbeitete, gehörten nicht ihm, sondern seinem Herrn. Und die Produkte, die er erntete, gehörten nicht ihm, sondern seinem Herrn. Und wenn der Sklave versucht hätte, nebenbei noch private Geschäfte zu machen, das wäre dann Diebstahl für ihn gewesen. Alles gehörte seinem Herrn, er selbst auch eingeschlossen. So sagt Paulus in diesem Zusammenhang, tut alles für den Herrn. Diene ihm mit voller Hingabe. Er möchte auch damit aufzeigen und sagen, Jesus ist nicht nur einfach unser Herr, dem alles gehört, sondern er ist auch der, den wir über alles lieben, dem wir alles verdanken. Er hat sich für uns aus Liebe verschenkt. Deshalb ist die Liebe zu Jesus auch der Beweggrund für alles, was wir tun sollen. Weil wir Jesus gehören, gibt es keine belanglosen Tätigkeiten mehr. Dein ganzer Tagesablauf, angefangen, wenn du deine Augen öffnest, deine ersten Gedanken fasst, deine Ehefrau begegnest, deine Kinder begegnest, frühstückst, dich auf dem Weg zur Arbeit begibst, im Auto, die ersten Minuten auf der Arbeitsstelle, gehören sie Christus. Ihr Lieben, jeder von uns ist im Vollzeitdienst im Herrn unterwegs. Ich habe eine Zeit lang Menschen beobachtet und sie eigentlich auch so ein bisschen beneidet, wo ich dachte, boah, das ist schon etwas Besonderes, ein Privileg, das wäre auch genial, einfach mal den ganzen Tag für Jesus unterwegs zu sein, also für Jesus zu arbeiten, so im geistlichen Werk irgendwo. Ne? Also das gibt es ja, es gibt ja einige Arbeitsstellen, wo man den ganzen Tag gefühlt für den Herrn unterwegs ist. Und ich habe auf diese Menschen einfach immer wieder geschaut und gedacht, das wäre doch was Besonderes. Und dann hat mich eine Person mal darauf angesprochen und mich darauf hingewiesen und gesagt, hör mal Peter, du bist im Vollzeitdienst unterwegs. Auf deiner Arbeit. Bist du im Vollzeitdienst für Christus unterwegs? Und ich habe angefangen, aus diesem Blickwinkel meine Arbeit zu sehen. Wenn ich mich um Bauteile kümmern muss, schauen muss, dass wir unser Produkt produzieren können, dass ich die Sachen organisiere auf der Arbeitsstelle, wenn ich vor meinem PC sitze und die Dinge durchorganisiere und durchprüfe, wenn ich Telefonate führe, wenn ich Gespräche mit Menschen führe, das aus diesem Blickwinkel zu sehen, ich bin im Auftrag von Christus hier unterwegs. Ihr Lieben, wir sind alle für Christus unterwegs, egal wo du dich gerade befindest, ob du auf der Arbeitsstelle irgendwo an einer Maschine stehst, ob du irgendwo im Büro, im Alltag sitzt, vielleicht arbeitest du im Krankenhaus, egal wo unsere Arbeitsstelle aussieht, wir sind für Christus unterwegs. Vielleicht bist du Hausfrau und du denkst, naja, ich bin den ganzen Tag mit den Kindern unterwegs, beziehungsweise zu Hause, ich muss sie wickeln, ich muss sie hier und da hinbringen, muss mich um das Essen kümmern und so weiter. Und man als Hausfrau kommt man vielleicht schnell auf diesen Gedanken, ja, ich würde gerne noch was Besseres vielleicht tun. Tu es für Christus, dein Dienst an die Kinder. Wenn wir anfangen, den Moment, den Gott uns gestellt hat zur jetzigen Zeit, den aus Gottes Hand zu nehmen und zu sehen, wird das unser Denken verändern. Alles mit voller Hingabe für Christus zu tun. Egal, in welcher Position wir uns befinden, egal, welche Arbeit wir sind. Als Ehemänner, als Ehefrauen, als Kinder, geh zur Schule für Christus. Das ist doch nochmal eine neue, andere Einstellung, oder? Du darfst zur Schule gehen, darfst dich bilden, weiterbilden und Jesus ist mit dabei. Wie sieht dein Dienst in der Gemeinde aus? Tust du ihn mit voller Hingabe? Tust du ihn von Herzen? Mit ganzer Hingabe bedeutet 100%, oder? Das heißt, meine Begabung, meine Fähigkeiten, meine Ressourcen, mein Leben stelle ich komplett Gott zur Verfügung. Es ist, wenn ich mich hinstelle und Gott mein Leben weihe, wenn ich sage, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Vielleicht ist es heute Morgen für dich nochmal neu dran, dieses Gebet zu sprechen. Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Vielleicht bist du schon seit Jahren in der Gemeinde hier drin. Und seit Jahren bist du ein guter Bankwärmer. So möchte ich das beschreiben. Bist sonntags da, regelmäßig. Du wirst einen Gottesdienst. Aber was ist dein Dienst? Wo bist du für Christus unterwegs? Vielleicht ist es neu dran, darüber nachzudenken, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Und ihr Lieben, jeder von uns ist begabt von Christus. Jeder von uns hat eine Aufgabe. Die Frage ist nur, stellen wir uns ihm zur Verfügung oder nicht? Vielleicht ist es neu dran, darüber nachzudenken, mit welcher Einstellung ich diesen Dienst, den ich tue, tue. Und das führt uns zum nächsten Punkt, alles für Gott. Paulus sagt es hier, als für den Herrn und nicht für Menschen. Das betont er nochmal ganz klar. Er sagt, denn letztendlich dient ihr nicht Menschen, sondern ihr dient dem Herrn. Ein Pastor schrieb mal Folgendes, es ist schon eigenartig, wir geben unser Geld aus, als ob es uns gehörte. Wir verfügen über unsere Zeit und über unsere Ressourcen, als ob wir den Herrn darüber wären. Wir urteilen über andere Menschen und gewähren oder verweigern ihnen unsere Hilfe, als ob wir über sie verfügen könnten. Dabei gehört alles dem Herrn Jesus, die Welt und ihre Ressourcen, die Zeit und unsere Gesundheit, die Menschen und zwar alle, die sympathischen und die weniger angenehmen Zeitgenossen. Und das Wichtigste, wir Christen selbst gehören auch Jesus Christus. Ihr Lieben, er hat uns errettet durch sein eigenes Leben. Er hat den höchsten Preis bezahlt, um uns zu befreien aus der Macht des Todes und der Schuld. Und er hat uns auch davon befreit, dass wir immer um uns selbst herumkreisen. von der Egozentrik, mit dem wir uns immer wieder zum Mittelpunkt der Welt erklären. Ja, wo alles um mich sich drehen muss und darf. Ihr lieben Christen gehören nicht mehr sich selbst, sie gehören dem, der sie erlöst und erkauft hat. Christen gehören nicht mehr sich selbst, sondern sie gehören dem, der sie erlöst und erkauft hat. Ihr Lieben, das sollte unsere Grundlage des Denkens und Handelns sein. Christus ist der Herr, er steht über allem, ihm gehört alles, ihm gehört mein Leben und ich darf es, das, was er mir geschenkt hat, das darf ich ihm zur Verfügung stellen. Es ist nicht mein eigener Verdienst, sondern er hat es mir gegeben. Dass du gut singen kannst, ist nicht dein Verdienst, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Dass du vielleicht gut mit Kindern umgehen kannst und Kinder-Teenstunde machst, das ist ein Geschenk Gottes an dich. Dass du vielleicht gut organisieren kannst, ist ein Geschenk Gottes für dich. Dass du vielleicht gut lehren kannst, ist ein Geschenk Gottes für dich. Dass du gut und vielleicht handwerklich begabt bist, ist ein Geschenk Gottes für dich oder an dich. Die Frage ist, was mache ich mit dieser Begabung? Was mache ich mit diesen Fähigkeiten? Was mache ich mit diesen Geschenken, die Gott mir gegeben hat? Bin ich bereit, sie ihm wieder zur Verfügung zu stellen? Und in diesem Zusammenhang möchte ich sagen, es geht nicht darum, wie viel wir machen oder was wir machen, sondern für wen wir das machen und wie. Es geht nicht darum, wie viel wir machen, sondern um deine Einstellung, was und wie. Also wie, vor allen Dingen. Alles für Gott. Da erinnere ich mich an die Geschichte, die wir im Neuen Testament auch finden. Da ist diese Frau, die zum Tempel kommt und viele vor ihr kommen und geben ihr Geld und spenden ihr Geld. Und diese Frau gibt ein Schärflein, aus menschlicher Perspektive, menschlicher Sicht, eine Kleinigkeit. In Gottes Augen hat sie alles gegeben, alles, was sie hatte. Und so dürfen wir auch alles ihm geben, was er uns gegeben hat. Unsere Zeit, unsere Ressourcen. Und ich möchte dich einfach da ermutigen, das mal zu hinterfragen, was und wie wir das machen. Mit diesem Filter kannst du deinen Tagesablauf vielleicht prüfen. Mit welcher Einstellung gehst du an deine Arbeit oder deine Aufgaben? Mit welcher Einstellung machst du deinen Dienst? Tust du den Dienst gerne oder ist er dir eine Last? Wenn es sich als eine Last anfühlt, dann hinterfrage mal deine Einstellung. Machst du es vielleicht, weil es sonst kein anderer macht? Das kann auch passieren. Ja, sonst gibt es ja keinen, der das machen soll, also mache ich das. Und ich mache es, weil ich es machen muss. Und wenn man anfängt, Dinge machen zu müssen, ihr Lieben, dann verschiebt sich ganz schnell der Fokus, dass ich das für Menschen tue und nicht mehr für Gott. Oder machst du vielleicht deine Aufgabe, weil du überredet wurdest oder eine Person XY aus der Gemeinde dich gut davon begeistern konnte, diesen Dienst zu tun und du tust ihn, weil aus Liebe zu dieser Person. Tu es für Christus. Die grundsätzliche Frage ist, machst du es für Menschen oder machst du es vielleicht sogar auch für dein eigenes Ego und nicht für Gott? Lieben, wir können unseren Dienst auch tun, um unser eigenes Ego zu stillen, um noch besser darzustellen, um vielleicht noch mehr Lob von Menschen zu bekommen. Und ihr merkt, es verschiebt sich der Fokus, wenn sich die Welt anfängt, um mich zu drehen. Weil ich den Dienst, die Aufgabe, das, was ich tue, um vielleicht in meiner Karriere weiterzukommen, vielleicht auch gerade im Gemeindekontext, da meinen Dienst zu tun, wo Menschen mich sehen und ich fange an, mich abhängig von Menschen zu machen. Weil dann fängt es an, dass mir das wichtig ist, was andere Menschen über mich und meine Aufgabe sagen. Und wenn dann plötzlich diese Bestätigung fehlt von Menschen, bin ich enttäuscht. Und denke, keiner sieht mich. Wahrscheinlich ist meine Arbeit nicht gut genug. Wahrscheinlich ist mein Dienst nicht gut genug. Ich bekomme kein Feedback. Wenn wir uns auf Menschen orientieren, machen wir uns von Menschen abhängig. Der Lob von Menschen wird uns wichtig und spätestens bei Herausforderungen werden wir es merken, was es bedeutet. Und dann fangen wir an, unzufrieden zu sein, vielleicht fangen wir an zu meckern. Und wenn wir das Gefühl bekommen, dass sonst kein anderer macht, werden wir mürrischen vielleicht unzufrieden. Oder wenn etwas nicht läuft, wie wir uns das vorstellen, fangen wir an zu meckern. Der Dienst oder die Arbeit wird dann plötzlich zu einer Last. Paulus möchte uns hier den Fokus nochmal neu richten und sagen, tu es für Christus. Und das ist so eine andere Einstellung, so eine andere Herangehensweise, wenn wir Christus in den Mittelpunkt stellen und es für ihn tun. Dann wird es uns zweitrangig sein, was Menschen von uns denken. Plötzlich bekomme ich eine Ewigkeitsperspektive. Und das meine ich, weil Paulus das auch in Kapitel 3 so beschreibt, wenn er sagt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ein Leben für Christus. Mit der Ewigkeitsperspektive. Ich mache es aus Dankbarkeit für Gott. Und plötzlich werden anfangen, die Dinge leichter anzufallen, weil ich es für Gott tue, weil ich es gerne tue. Wenn Schwierigkeiten aufkommen, dann kann ich es viel leichter auch annehmen. Kann ich es mit Gott besprechen. Und das genau meint hier Paulus, dass wir alles für Gott tun sollen. Paulus hat es in seinem Leben erlebt. Er hat sein Leben komplett Gott zur Verfügung gestellt. Ja, er hatte Herausforderungen. Er hatte Momente in seinem Leben, wo er auch nicht mehr weiter wusste und wo es menschlich gesehen anstrengend wurde. Aber er wusste, ich bin hier, weil Gott mich hier haben will und ich tue es für Christus. Ich sitze jetzt hier im Gefängnis und schreibe diesen Brief. Und das muss man sich vorstellen, Paulus sitzt im Gefängnis. Er hätte auch sagen können, hey, ich bin im Gefängnis, mir geht es richtig dreckig, und alles ist so schlecht und alles ist nicht so gut und die Menschen, also er hätte das menschlich gesehen, saß am tiefsten Loch und was macht er? Er lässt sich an dieser Stelle von Gott gebrauchen und sagt, ich bin für Christus hier unterwegs. Und was kann ich hier tun? Ich habe einen Stift, ich habe einen Zettel, ich kann einen Brief schreiben. Und ich kann die Menschen, die Gläubigen ermutigen, im Glauben ermutigen, auch hier kann ich für Christus unterwegs sein. Das ist ein starkes Zeugnis, oder? Lieben, wenn wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, das passiert ja, auf der Arbeitsstelle, hier in der Gemeinde, werden wir es natürlich auch immer wieder mit schwierigen, anstrengenden Menschen zu tun haben. Es ist so. Wir sind alle unvollkommen. Spätestens als ich in die Gemeinde kam, wurde die Gemeinde unvollkommen. Ist so. Wir machen Fehler. Die Frage ist, wie gehen wir miteinander um? Deswegen beschreibt es Paulus, wie unsere Einstellung sein sollte. Und deshalb sagt er auch, die Liebe sei das Band von allem. Sie soll das Ganze bestimmen, wie wir in Liebe miteinander umgehen. Wie wir miteinander reden, wie wir miteinander reagieren, dass wir auch gerade auf der Arbeitsstelle eine gute Atmosphäre bilden in unserer Umgebung herum. Das macht Gott Ehre. Wir ehren Gott mit unserer Arbeit. Eine kurze Geschichte von einem Busfahrer, der von einem Fahrgast dann eines Tages plötzlich beleidigt wurde. Ja, da stieg einer ein und er wurde richtig pampig gegenüber dem Busfahrer. Der Busfahrer blieb ruhig, blieb höflich, hörte sich das aufmerksam zu und reagierte auch in dieser Situation ziemlich besonnen, sogar sehr fürsorglich. Und irgendwann mal stieg der Fahrgast aus. Ein anderer Fahrgast hatte das beobachtet und ging zum Busfahrer und fragte, hören Sie mal, wie konnten Sie in dieser Situation so freundlich bleiben, so umgehen? Und da sagte der Busfahrer, wissen Sie was, ich bin Christ. Und ich habe mir eines Tages fest vorgenommen, Wenn ich in diesen Bus steige, dann bete ich, dass sich hier Gottes Gegenwart zeigen möge. Ich bete, dass Gott mir die Kraft gibt, jede Person so zu sehen, wie er sie sieht. Ich bete mich durch meinen Tag hindurch. Und deswegen schenkt er mir auch die Kraft, in solchen Situationen freundlich zu bleiben. Dieser Busfahrer hatte es verstanden, in diesem Vollzeitdienst für Christus unterwegs zu sein. Er hat diesen Job nicht nur als Job genommen, als Busfahrer, sondern jede Person, die in diesem Bus ein- und aussteigt, durch Christus zu sehen. Alles für Gott. Und Paulus endet hier diesen Part in Kapitel 3, Vers 24, wo er sagt, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Paulus sagt, der Lohn kommt vom Herrn. Unsere Aufgabe ist es nicht, den Lohn hier auf dieser Erde zu bekommen. Den Lohn, den Menschen hier geben können, der ist menschlich. Aber den Lohn, den wir im Himmel bekommen werden, der ist viel, viel größer. Und der Lohn kommt. Es ist nicht der Lohn, dass wir uns in den Himmel verdienen können, durch unsere Dienste, Aufgabe, Dinge, die wir tun. Nein, es ist eine Bestätigung, etwas Besonderes, was wir von Gott auch wieder geschenkt bekommen. Es ist der größte Lohn, den wir überhaupt bekommen können, nämlich das Erbe, welches er uns bereithält. Hier auf der Erde dürfen wir schon einiges als Kinder Gottes erben. Durch seinen Tod erben wir die Sündlosigkeit. Durch seine Auferstehung erben wir das neue Leben. Und was uns bevorsteht, das Bürgerrecht, den Bürgerrecht im Himmel, erben wir mit. Wir dürfen uns auf dieses Erbe eines Tages freuen, auf das ewige Leben. Paulus schreibt es in 2. Korinther 5, Vers 10, wenn er sagt, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Die Abrechnung wird kommen. Aber wir dürfen uns freuen, wenn wir für Christus unterwegs sind, es für Christus tun. Er sieht es. Für die Sklaven damals, und das schreibt ja Paulus in diesem Zusammenhang, war das ja so, sie wussten nicht, ob sie von den Menschen irgendwann mal einen Lohn bekommen oder nicht von ihrem Herrn. Sie mussten dankbar sein, dass sie noch leben konnten, sie mussten dankbar sein, dass sie da noch arbeiten konnten, aber ein Lohn, das war nicht wirklich für sie vorgesehen. Und deswegen ermutigt er auch in dieser Situation, wo er auch an diese Personengruppe schreibt, menschlich gesehen, vielleicht eine Aufgabe, einen Dienst zu tun, der so niedrig sein kann, kann ich trotzdem für Christus tun und alles für Christus tun und auf den Lohn im Himmel darf ich mich freuen. Ihr Lieben, es ist ein Leben mit dieser Ewigkeitsperspektive, die uns motivieren sollte, hier auf der Erde unser Bestes für ihn zu geben. Wem dienen wir? Wem dienst du? Kannst du diese Frage für dich persönlich heute Morgen beantworten? Kannst du aus ganzem Herzen voller Überzeugung sagen, dass du mit voller Hingabe für Gott unterwegs bist und für Gott die Dinge tust? Ihr Lieben, es lohnt sich, unser Leben komplett auf Gott auszurichten. Es wird deine Einstellung, dein Denken, dein Handeln auch im Alltag verändern. Wenn wir mit voller Hingabe für Christus unterwegs sind, dass wir alles, was wir tun, für Gott tun und nicht für Menschen, dass wir uns nicht abhängig machen von anderen, sondern es als Geschenk Gott zurückgeben. Dass es vielleicht für dich heute Morgen bedeutet, dieses Gebet nochmal neu zu sprechen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Und ich bin mir sicher, wenn du dieses Gebet in vollem Herzen vor Gott aussprechen wirst, Gott wird dieses Gebet erhören. Und er wird dir zeigen, wo du dich gebrauchen lassen kannst. Wir dürfen uns von ihm gebrauchen lassen. Und es ist ein Privileg, für Christus unterwegs zu sein. Für Christus unser Leben mit ihm unterwegs zu sein, weil es so viel auch zurückgibt. Weil Gott auch da seinen Segen schenken wird. Ehre Gott mit deinem Leben. Und vielleicht kannst du auch wie der Butler sagen, es ist eine Ehrensache, für meinen Herrn zu dienen. Amen.